Vis-à-vis.
Herr Falk, vor 8 Jahren haben Sie Berlin Richtung Hamburg verlassen, um dort Chef der Hamburger Hochbahn zu werden. War damals schon bei Ihnen der Gedanke, eigentlich würde ich am liebsten auch wieder zurückkehren, um möglicherweise bei der BVG den Chefsessel zu besetzen oder einfach nur sozusagen auch wieder an die Spree zurückzukehren?
Klares Nein. Also ich war schon immer als Typ so, dass ich mir diese Gedanken ehrlicherweise nach vorne so gar nicht gemacht habe, sondern dass ich mich damals ja schweren Herzens, weil ich auch gerne in Berlin und auch gerne bei der BVG war, dann irgendwann entschieden habe, mit meiner Familie und vor allen Dingen meiner Frau zusammen zu sagen, okay, wir haben das immer so für uns genannt, wir entscheiden uns für Bewegung. Wir sind ja auch mit der kompletten Familie umgezogen. Es gab eine Festlegung, die wir hatten, zu sagen, also die Kinder machen auf jeden Fall die Schule fertig. Und so lange bleiben wir auf jeden Fall in Hamburg, mehr war es aber nicht.
Wenn Sie sagen, die Kinder machen die Schule fertig, Sie sind dreifacher Familienvater, bei 3 Kindern kann ich zwar mitreden, Vorstandsvorsitz nicht. Wie bringt man sowas unter einen Hut? Also wie funktioniert das Familienleben da?
Na, ich würde sagen, genauso gut oder genauso schlecht wie überall. Also ich glaube, da haben wir dieselbe Herausforderung. So. Also meine Kinder kennen es natürlich nicht anders, als dass meine Frau und ich arbeiten. Ich finde immer, dass es sich im Rahmen hält. Also ich habe schon immer versucht, zum Beispiel gerade am Wochenende wirklich nicht zu arbeiten, weil ich auch immer finde, dass das jetzt nicht ein Qualitätskriterium ist, zu sagen, ich arbeite 24/7, sondern ein guter Job und ein gutes Management eigentlich darin besteht, dass man das auch so organisieren kann, dass man selber auch mal durchatmen kann, weil das auch eine Auswirkung auf meine Arbeit hat. Und so haben wir uns bemüht und vorgearbeitet. So, da müssten Sie jetzt meine Kinder fragen, aber ich glaube, also ich weiß, wie die aussehen. Ich sehe die sehr, sehr oft. Wir reden miteinander. Wir haben ja Zwillinge als Kind 2 und 3. Das war schon so, als die geboren wurden. Und das ist bis heute so. Also insofern ist das ein ganz elementarer Teil auch meines eigenen Seins, ehrlicherweise.
Jetzt sind Sie also zurück an der Spree und auch zurück bei den Berliner Verkehrsbetrieben. Wie hat sich denn die BVG in dieser Zeit verändert? Was ist Ihnen sofort aufgefallen?
Also das ist ja ganz spannend, wenn man kommt. So einen Zeitsprung hat man nicht so oft und es ist irgendwie ein Zeitsprung. Ich muss immer an Zurück in die Zukunft denken. Irgendwie, das ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm, aber irgendwie fällt mir immer nichts Besseres ein. Die erste spannende Frage war ja, wie viele Leute kenne ich hier eigentlich noch so? Und ich würde so sagen 50-50. Und auch das ist spannend, weil man ja menschlich dahin kommen muss, dass man sagen muss, wir kennen uns zwar, aber in den 8 Jahren ist bei der Person, die mir gegenüber sitzt, auch was passiert und bei mir ja auch. Und dann eben auch ganz viele neue. Zweite Veränderung, die genieße ich gerade sehr, dass ich das große Glück jetzt habe, dass teilweise Dinge, die ich vor 8 Jahren mitbeschlossen habe oder mit angeschoben habe, jetzt fertig sind. Das tolle neue Ausbildungszentrum der BVG am Machhandelweg ist jetzt fertig und wir haben es vor 8 Jahren beschlossen. So. Und da gibt es noch so ein paar andere Beispiele. Und der dritte Punkt ist, wie selbstverständlich hängen hier überall die gelben Herzen. Vor 8 Jahren oder 9 Jahren muss man jetzt sagen, Riesendiskussion und können wir das machen? Und was ist das jetzt? Ist das ein Claim? Ist das eine Kampagne? Also alles, was man dann so intern diskutiert, hat sich einfach erledigt, weil wir dich lieben, ist total gesetzt. Und das macht ja auch sehr, sehr viel nach außen und nach innen mit zum Unternehmen. Das ist für die ganze Branche einfach bahnbrechend.
Wie hat sich denn Henrik Falk in 8 Jahren verändert?
Also Henrik Falk ist Überraschung, Überraschung, älter, aber auch erfahrener geworden. Und ich stelle jetzt fest, dass ich jetzt auf viele Themen schaue hier, die wahnsinnig herausfordernd sind, die mich jetzt aber nicht sofort aus dem Sattel heben, sondern wo ich sage, okay, kann ich mit umgehen, müssen wir eine Idee entwickeln, aber ich bin innerlich souverän so. Und das hätte ich vor 10, 15 Jahren noch nicht gekonnt. Und ich merke natürlich auch, ja klar, ich war jetzt 8 Jahre in Hamburg, ich bin auch ein Stück hanseatisch geworden. So, und hanseatisch heißt, ich mag sehr, sehr diese Verbindlichkeit. Was wir zusagen, erreichen wir auch. Ich schaue schon ein bisschen mehr auf so Themen wie, ist es jetzt eigentlich sauber oder ist es nicht sauber? Und ich bin auch nach wie vor zahlenaffin. Also mich interessiert schon auch, wo eine BVG wirtschaftlich steht. Da bin ich jetzt schon hanseatischer Kaufmann nach wie vor, ja.
Die Zahlen, mit denen die BVG zuletzt öffentlich in den Schlagzeilen war und wo man sagen kann, das ist im Moment das dominierende Thema nach außen, das ist der Personalmangel, vor allen Dingen im Busbereich, die Fahrleistung musste gekürzt werden. Sind die Lösungen, die man versucht bei der BVG bisher aus Ihrer Sicht jetzt schon der richtige Weg oder braucht es da noch irgendeine große Idee, die den Knoten zerschlägt, um wirklich sozusagen dafür Stabilität sorgen zu können?
Was ich in der BVG stark verspüre, aber auch im Land Berlin, muss ich sagen. So, und die Chance habe ich jetzt wahrscheinlich noch 2 Wochen. Dann bin ich selber so ins System aufgesaugt, dass ich diesen Blick nicht mehr habe, ist das Thema Fokussierung. Also das heißt, sich wirklich nicht alle Themen gleichzeitig machen zu wollen, sondern zu sagen, wir fokussieren uns auch unter dem Gesichtspunkt, Welches Geld steht zur Verfügung? Welche Ressourcen haben wir? Und das absolute Top-Thema in 24 ist Stabilisierung des Systems. So, und da bin ich mit meinen Kollegen überein. Ganz viele Maßnahmen und ganz viele Möglichkeiten sind schon benannt, vorbereitet etc. Dazu aber bitte noch einen Satz, den ich auch für mich jetzt sehr spannend fand, weil ich von außen komme und sage, okay, die BVG hat ja Ende des letzten Jahres um 6% abgesenkt. Was heißt das eigentlich so? Die Fahrleistung beim Bus so. Und für mich war ganz spannend, sagt mir doch mal, wie viel Leistung habt ihr eigentlich in 2019 draußen gehabt? Und wie viel Leistung sind jetzt abgesenkt um 6%? Wie viel fahren wir da eigentlich? Und die Überraschung für mich war zu sehen, dass trotz Absenkung die BVG im Busbereich ca. 2,5% mehr Leistung bringt als in 2019. Damit will ich unsere Herausforderungen nicht relativieren. Das zeigt aber nur, die BVG hat gerade maximale Wachstumsschmerzen. Man bringt ein Niveau da draußen tagtäglich auf die Straße, was mehr ist als im Vor-Corona-Jahr 2019, trotzdem wir aktuell noch etwas weniger Fahrgäste als in 2019 haben. Das heißt, die Botschaft darf da draußen nicht sein, dass das System nicht funktioniert. Und ich kriege selber jeden Tag mit, welche Herausforderungen da sind und bin mit ganz vielem auch überhaupt nicht glücklich. Trotzdem ist es so, dass man das, finde ich, auch kurz mal in Relation setzen muss, um zu sagen, okay, worüber reden wir da?
Stabilität haben Sie gesagt. In Hamburg war, habe ich gelesen, Digitalisierung eins Ihrer großen Themen und auch ja Automatisierung. Also von Ihnen ist überliefert, dass Sie gesagt haben, bis 2030 sollen dort 10.000 autonom fahrende Busse auf den Straßen unterwegs sein. Da dachte ich, ja, ist das jetzt großspurig oder also wie konkret war das?
Also jetzt muss man sagen, es geht dort um sogenannte On-Demand-Shuttle. Das heißt, wir reden also nicht über die großen 12 Meter und noch längeren Busse, die man jetzt auch mit der BVG verbindet, sondern vor allen Dingen um eher Pkw-ähnliche Vehikel, wo dann irgendwas zwischen 6 und 9 Personen reinpassen, die autonom im Prinzip das Angebot ergänzen sollen in einer Dimension, wie sie notwendig ist. Aus meiner Sicht, um nach vorn wirklich ein neues Mobilitätssystem zu bauen, was auch viel mit der Frage zu tun hat, wie kann überhaupt eine Mobilitätswende klappen. Deswegen bin ich auch vor allen Dingen total undogmatisch. Pkw-Fahren hat genauso eine Berechtigung wie Radfahren und wie Fußgänger. Die Frage ist, was steckt eigentlich für ein Bedürfnis dahinter? So, und beim Pkw weiß ich ganz genau, die Menschen fahren deswegen so gerne Pkw, weil es für viele Wege einfach heute aktuell das beste Angebot ist. So, das kann ich mit dem ÖPNV gar nicht toppen.
Ist das so? Gerade Berlin hat doch ein so ausgebautes Nahverkehrsnetz, dass man sagen muss, liegt es nicht daran, dass die Leute sagen, ich habe im öffentlichen Nahverkehr vielleicht nicht den Komfort, den ich habe, wenn ich allein mit dem Auto unterwegs bin?
Also zu toppen meint ja, da stehen Bedürfnisse hinter. So, und natürlich habe ich manchmal auch das Bedürfnis, dass ich da alleine drin sitzen möchte. Und natürlich ist es ja ein offenes Geheimnis, dass es ein Riesenunterschied ist, ob ich in der Innenstadt wohne oder ob ich am Rande der Stadt wohne. So, was mich, glaube ich, prägt, ist auch als Sohn von meine Eltern sind beide Ingenieure. Das heißt, ich kann mit Technik schon familiär viel anfangen, aber mich zu bemühen, es nicht technisch zu sehen. Die Frage ist ja, wie muss ein System aussehen, wie komfortabel muss das sein, damit ich als Kunde, Kundin von meiner Bedürfnisseite her sage, das kann wirklich alle Bedürfnisse so abdecken, dass ich dieses eigene Auto, ich kann ja weiter Auto fahren, aber nicht mehr zwingend selber besitzen muss, weil wir wissen auch alle, dass das Problem in allen Großstädten dieser Erde ist, dass dieses eigene Auto 23 Stunden rumsteht im Durchschnitt.
Wenn es um die Attraktivität des Nahverkehrs geht, ist das zweite Thema, über das häufig dann geredet wird, das Tarifsystem. Klar, da haben wir im Moment das Deutschlandticket mit noch ungewisser Zukunft, aber was muss da geschehen, um es leichter zu machen?
Da ist meine Welt sehr, sehr Deutschland-Ticket fokussiert nach vorne. Also erstens will ich noch mal rausstellen, weil Sie haben das gerade so schön im Nebensatz gesagt, also das Deutschland-Ticket ist für mich, deswegen war ich schon immer großer Fan davon, ist die größte Revolution, die ich im ÖPNV erlebt habe. Das hat ja massive Veränderungen gebracht, sowohl in der Frage, wie denken wir von der Digitalisierung des gesamten Ticketings dahinter, bis hin zur radikalen Vereinfachung, das kann ich in ganz Deutschland nutzen. Und jetzt ist mir auch klar, dass dahinter ein paar Finanzierungsfragen stehen. Die haben wir ja ehrlich gesagt bei allen Themen immer. Das werden wir hinkriegen. Und jetzt haben wir noch so ein paar Bedürfnisse, die eigentlich deutschlandweit auch die gleichen sind, zu sagen, okay, da muss es noch 1, 2, 3 Einzeltickets geben für die Gelegenheitsnutzer und Nutzerinnen. So, und da gibt es technische Möglichkeiten. In Hamburg haben wir ein Check-in-Be-out-System. Das heißt, es wird automatisch erkannt, ich steige ein. Es wird automatisch erkannt, ich steige aus und dann wird über 24 Stunden der beste Preis abgerechnet. Mein Lieblingsbild nach vorne ist eigentlich, was wir hier relativ schnell anstreben werden, ist ein Mobilitätsbudget. Gerne auch Arbeitgeber finanziert, unterstützt, kann man auch steuerlich unterstützen. Also Sie kriegen als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer ein 100 € Mobilitätsbudget über Ihre App, die Sie haben. Da, wo Sie sonst über PayPal, Bankverbindung oder was auch immer zahlen, liegt dieses Mobilitätsbudget als Zahlungsmittel 100 €. Dann kaufen Sie sich Ihr Deutschlandticket, dann sind 49 € weg und dann haben Sie noch 51 €, um Sie mit allen anderen Möglichkeiten, die in dieser App integriert sind, zu verfahren. Können auch gerne mehr sein. Das hat für Arbeitgeber einen Riesenvorteil, weil natürlich auch die über neue Mobilitätsformen nachdenken, weil auch die keine Lust haben, riesen Parkhäuser zu bauen, weil die steuerliche Vereinfachung haben, die Prozesse dahinter werden einfacher. Das ist für die Anwenderinnen total easy. Und für uns als Verkehrssystem ist das natürlich das perfekte Mittel, um nach vorne auch diesen Lifestyle zu prägen. Da habe ich ja heute schon ganz, da muss ich gar nicht autonom fahren. Ich kann heute Miles darüber buchen. Ich kann Carsharing machen, ich kann einen Scooter nehmen. Also da gibt es ja schon eine Menge Möglichkeiten und da müssen wir hin.
Dann zum Abschluss, wir sitzen hier in Ihrem Vorstandsbüro und direkt neben uns steht ein Kicker. Den haben Sie seinerzeit geschenkt bekommen, als Sie Berlin verlassen haben. Der ist mit nach Hamburg gewandert, jetzt ist er wieder zurück nach Berlin gewandert. Haben Sie schon geschafft, hier zu einem ersten Turnier einzuladen oder ist das?
Nein, habe ich noch nicht. Ich spiele gern. Sag mal, das ist ja auch so ein kulturelles Thema. Also ich habe gemerkt, ich weiß nicht, mit wem ich da inzwischen schon gespielt habe, egal ob das geschäftliche Themen sind oder wie auch immer. Also man kommt sich einfach mal kurz näher. Und das lockert auch in schwierigen Themen sehr, sehr auf. Deswegen ist das auch ein Mittel meiner Beziehungsarbeit. Ansonsten ist es so, der hat jetzt tatsächlich eine schöne Geschichte hinter sich. Und ich habe mich in Hamburg nicht sofort getraut, ihn in mein Büro zu stellen, weil ich dachte, ob das vermeintlich konservative Hamburg aushält, dass ich das gleich mache. Nach einem Jahr hat sich das sofort erledigt und es konnte sich keiner vorstellen, dass der da nicht steht. Und hier in Berlin habe ich gerade noch genügend Platz, um ihn hinzustellen. Schauen wir mal, wie das weitergeht.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.